ARD.
Mann zündet Frau an. Was tut die Politik, um Frauen zu schützen?
Wachsendes Sortiment. Wie Drogerien immer mehr zu Supermärkten werden.
Und Recycling-Welttag. Wie gut recyceln wir wirklich?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Dienstag, 18. März. Magdalena Bienert und Uli Spinnrath sagen guten Morgen.
Hi zusammen. Und wir müssen mit einem ernsten, mit einem sehr wichtigen Thema anfangen, über das wir sprechen, nämlich Gewalt gegen Frauen. Anlass ist dieser Fall aus Gera, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, wo ein Mann eine Frau in einer Straßenbahn angezündet hat. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Täter soll ihr Ehemann gewesen sein.
Das war Sonntagmorgen. Der Mann ist auch zuerst abgehauen, hat sich aber dann gestern bei der Polizei gestellt. Der Straßenbahnfahrer hatte die Frau mit einem Feuerlöscher quasi gelöscht und ihr damit dann das Leben gerettet.
Ja, dass dieses Ehepaar Probleme hat, das war bekannt. Sie haben auch Kinder und die Polizei war da wohl auch erstmal vor ein paar Wochen bei der Familie im Einsatz. Die Menschen in Gera treibt dieser Vorfall jedenfalls um.
Trotzdem ist ein unwohles Gefühl, wenn man da trotzdem mal in der Straßenbahn sitzt und könnte ja trotzdem, ne? Kann ja auch über alles anderes passieren.
Dass er den Arsch in der Hose hatte, sich selber zu stellen, fand ich gut. Ne? Aber was er gemacht hat, gibt es keine Entschuldigung dafür.
Hier gibt es ganz klar Männergewalt und es hat nichts mit woher kommt zu tun, sondern es hat einfach was mit toxischer Männlichkeit zu tun.
Voll. Gehe ich mit, außer mit dem Arsch in der Hose haben. Letztes Jahr hat das Bundesinnenministerium zum ersten Mal Zahlen zusammengefasst, wie es mit Straftaten aussieht, die sich explizit gegen Frauen richten. Und dieses Lagebild zeigt, dass es mehr wird. Also egal ob Sexualdelikte, ob Hass im Netz oder körperliche Gewalt. Wir haben auch über diese Zahlen im Podcast hier schon im November ausführlicher gesprochen. Diese Folge verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung, dann könnt ihr das nochmal im Detail nachhören. Heute wollen wir aber genau drauf gucken, was eigentlich auf dieses Lagebild gefolgt ist, ob da was gefolgt ist.
Ja, und noch vorher ein kurzer Einschub. Oft lest oder hört ihr in diesem Zusammenhang wahrscheinlich das Wort Femizid. Das bedeutet, dass Frauen wegen ihres Geschlechtes getötet werden, also weil sie Frauen sind. Es gibt aber auch Kritik an diesem Begriff, und zwar, weil man ganz oft ja gar nicht so genau weiß, was eigentlich das Motiv ist. Also wurde diese Frau ermordet, weil sie eine Frau ist, oder gab es vielleicht auch andere Gründe? Das klingt makaber, aber wir wollten euch das nur mal eben transparent machen.
Kommen wir nochmal zurück zu dem, was dagegen unternommen wird. Im November, wie gesagt, haben wir euch erzählt, dass die alte Bundesregierung geplant hatte, auch ein Gewalthilfegesetz zu verabschieden. Und das hat sie tatsächlich auch noch gemacht vor ihrem Ende. Allerdings gilt dieses Gesetz erst ab dem Jahr 2032. Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, haben dann einen Rechtsanspruch auf kostenlose Beratung und Hilfe. Denn im Moment ist es so, dass zumindest in einigen Bundesländern Frauen den Aufenthalt in Frauenhäusern zum Teil selbst bezahlen müssen.
Ja, und apropos Frauenhäuser, davon gibt es auch viel zu wenige in Deutschland.
Ja.
Pro 10.000 Einwohnern werden 2,5 Plätze für Frauen und Kinder empfohlen. Aber diese Vorgabe erfüllt kein einziges Bundesland. Martina Ewerts, sie leitet ein Frauenhaus in Hessen und sie musste im Jahr 2023 ungefähr 100 Frauen abweisen und im Jahr davor waren es 40.
Wir versuchen natürlich zu helfen in anderen Frauenhäusern, aber die haben ja dieselbe Situation. Es sind immer zu wenig Plätze da.
Ja, 2,5 ist ja quasi nichts. Und durch das neue Gesetz sollen jetzt die Bundesländer ihre Hilfsangebote ausbauen. Da geht es auch um weit mehr als nur Frauenhäuser. Also da geht es auch um Schutzwohnungen, um Beratungsangebote und sowas alles. Dafür kriegen die Bundesländer Geld vom Bund, insgesamt 2,6 Milliarden. Allerdings auch über mehrere Jahre verteilt und auch hier nicht sofort, sondern erst ab 2027.
Trotzdem, viele Organisationen, die sich für den Schutz von Frauen einsetzen, die sind froh, dass das neue Gesetz gekommen ist oder kommen wird. Die Europäische Union verschärft auch nochmal ihre Regeln. Die Länder müssen innerhalb der nächsten 3 Jahre einen besseren Zugang zu Schutzräumen für Frauen garantieren. Also da kommt dann auch noch zusätzlich Druck von der Europäischen Union, dass die Länder schneller handeln.
Martina Ewerts, die wir eben auch schon gehört haben, sagt, sie hat jeden Tag mit Frauen zu tun, die von Gewalt betroffen sind und sie ist deshalb etwas skeptisch.
Ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen mit diesem Anspruch auf einen Kita-Platz. Da weiß man ja, es war auch, die Eltern haben einen Anspruch bekommen, aber konnten ihn auch nicht immer umsetzen. Aber im Grunde sollte es dann so sein, ja, dass es viel leichter für die Frauen ist, einen Schutzplatz zu bekommen.
Wenn ihr selbst von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, wir haben euch Nummern zu Hilfsangeboten in die Folgenbeschreibung gepackt.
Unsere Kurznachrichten.
In nächster Zeit wird es keine Streiks mehr bei Bussen und Bahnen oder in städtischen Kitas geben. Das liegt daran, dass die Tarifgespräche im öffentlichen Dienst gestern Abend gescheitert sind. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber haben sich nicht einigen können. Jetzt sollen unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen und während einer Schlichtung darf nicht gestreikt werden.
Der Autobauer Audi will bis 2029 7.500 Stellen streichen. Betroffen sind vor allem Jobs in der Verwaltung und der Entwicklung, nicht in der Produktion. Audi will die Stellen ohne Kündigung abbauen, indem Mitarbeiter in den Vorruhestand oder in Altersteilzeit geschickt werden.
Israel greift wieder massiv Ziele im Gazastreifen an. Die Gespräche über weitere Geiselfreilassungen sind nach fast 2 Monaten Feuerpause gescheitert. Jetzt, Stand 5 Uhr, ist die Rede von mindestens 100 Toten.
Anna R. ist gestorben, die Sängerin der Band Rosenstolz. Ziemlich überraschend, sie ist nur 55 Jahre alt geworden. Rosenstolz ist eines der erfolgreichsten Pop-Duos der vergangenen Jahrzehnte mit 5 Alben auf Platz 1 der Charts. Ihr kennt bestimmt noch die Lieder Lass es Liebe sein oder Liebe ist alles. Das Duo hat sich 2012 aufgelöst. Für den Herbst waren eigentlich noch Solokonzerte von Anna R. geplant.
Drogeriemärkte. Merken wir alle, die rüsten immer mehr auf und machen wirklich langsam den Supermärkten Konkurrenz. Da gibt es ja schon wirklich lange nicht mehr nur Duschgel oder Zahnpasta, sondern inzwischen auch jede Menge Lebensmittel, Wein, Kaffeenudeln, Deko. Jetzt zu Ostern wieder, es gibt Kinderklamotten und es ist wirklich ein komplett anderes Einkaufserlebnis als jetzt, wer sich vielleicht erinnert, früher beim ollen Schlecker. Und das ist natürlich gut für uns, die wir dort gerne einkaufen.
Genau, weil für uns Kunden steigt unterm Strich das Angebot und die Drogerien, die können sogar alle nebeneinander wunderbar existieren, weil sie jeweils ein bisschen andere Konzepte haben. Ihr kennt ja die großen, DM, Rossmann und Müller, alle sind so ein bisschen anders, aber alle eben längst nicht mehr nur die klassischen Drogerien. Mhm. Also zumindest in meinem privaten Umfeld ist der Einkauf da auch wirklich so ein bisschen zum Ereignis geworden. Gerade wenn man Kinder hat, da hängt man irgendwie ständig in der Drogerie ab.
Und es gibt ja sogar inzwischen eine kleine Kinderspielecke bei den großen DMs. Ne?
Stimmt.
Marktführer ist auch DM mit über 11 Milliarden Euro Umsatz. Danach kommt Rossmann und wer weitaus dahinter abgeschlagen, dann Müller. Und man kann es wohl so sagen, wir Deutschen, wir lieben unsere Drogerien.
Also die Eigenmarke von DM kaufe ich immer gerne und ich finde es auch eine ganz gute Alternative jetzt zu normalen Supermärkten, weil jetzt gerade bei DM zum Beispiel, da hat man dann auch mal eine gute Bio-Auswahl, eben gerade bei Pasta und solchen Sachen.
5 Millionen Menschen kaufen täglich in Deutschland in Drogerien ein, Tendenz steigend. Der große Vorteil dieser Drogerien gegenüber Supermärkten sind wirklich diese Eigenmarken, die damals auch gerade gesagt. Die Supermärkte und Discounter haben nämlich kaum starke Marken für Körperpflegeprodukte und dann ja, geht man halt doch lieber in die Drogerie, da sieht es netter aus, man hat eine größere Auswahl und dann, wenn man schon mal da ist, kauft man natürlich auch gleich andere Sachen mit ein. Also mein Einkaufskorb ist in der Drogerie auch immer voll mit wirklich Crackern, Tomatensauce, Dinkelnudeln und
alles
hast du nicht
rein.
Gesehen, alles rein.
Ja, die Drogerien, die passen ihr Sortiment ja auch ständig an, ne? Das merkt man auch, kann man gut einkaufen. Lebensmittel nehmen immer mehr Raum ein und vor allem auch spezielle Produkte, zum Beispiel Bio oder Vegan, weil
genau.
Die gehen in den ganz großen Supermärkten oft auch unter und bei den Drogerien findest du die sofort. Oder Müller zum Beispiel ist ja zusätzlich auch noch irgendwie ein halbes Spielwarengeschäft und halb Parfümerie. Ja. Die sind genau in die Lücke gestoßen, die entstanden ist, als die großen Kaufhäuser wie Karstadt oder Kaufhof nach und nach dicht gemacht haben.
Ja, und das hat dazu geführt, dass Müller jetzt sogar der größte stationäre Spielwarenladen ist und auch wirklich in Sachen Parfum Douglas inzwischen ernsthaft Konkurrenz macht.
Tja, Drogerien sind irgendwie schon so ein bisschen Wohlfühloasen, oder? Also ich kann das für mich auch nur bestätigen.
Ja.
Ich gehe gerne hin, irgendwie kaufe ein, Kleinigkeiten. Es ist ein bisschen wie bei IKEA. Viele Kleinigkeiten, am Ende ist der Kopf voll.
Ja, Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Ich weiß auch noch,
genau.
Während Corona, der Drogeriemarkt, das war mein Shopping-Erlebnis. Ja, und tatsächlich ist das Gefühl auch ein bisschen geblieben.
Super, Grobi! Ich soll den Müll trennen, aber ich weiß einfach nicht, wie.
Müll trennen? Nichts einfacher als das. Weißer Müll kommt in die weiße Tonne.
Und das blaue Joghurtglas?
Kommt in die blaue Tonne. Und die weiße Zeitung in die weiße Tonne.
Tja, wenn es mal so einfach wäre wie in der Sesamstraße, ne? Heute ist der 18. März und das bedeutet, es ist Global Recycling Day, also Weltrecycling-Tag.
Ich liebe Recycling!
Ich bin Meisterin im Aludeckel abziehen. Gut, ne? Ich entferne wirklich auch immer brav Umgebinde, Pappe von Bechern. Inzwischen kannst du auch oft Plastik so vom Joghurtbecher abziehen. Biomüll habe ich natürlich auch alles. Es gibt einen Napf mit alten Batterien in der Küche. Und ich gebe zu, wenn jemand in meiner Familie etwas in den falschen Mülleimer wirft, ich fische das heimlich wieder raus. So, aber jetzt im Zuge unseres Podcasts. Pass auf. Ich habe erfahren, wie man Nagellack eigentlich richtig entsorgen muss. Und das macht mich fertig. Aber dazu kommen wir später.
Ja, ein wichtiges Thema. Kurz mal erst zu den harten Fakten. Mhm. Mülltrennung ist ja die Grundlage dafür, dass wir Rohstoffe aus unserem Hausmüll wieder zurückholen können in den Kreislauf. Also wir bewahren sie damit quasi vor der Verbrennung, weil eben nicht alles zusammen in der Müllverbrennungsanlage landet, wie man manchmal ja so hört, was aber nicht stimmt.
Genau. Und wir produzieren pro Kopf jeder etwa 8,3 Kilo Müll pro Woche. Aber die gute Nachricht, es ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004. Und die nächste Nachricht gleich hinterher. 90% der Verpackungsabfälle konnten 2023 wiederverwertet werden. Also wir machen das in Deutschland schon ziemlich gut.
Ja, wobei es gibt auch so ein paar Sorgenkinder des Recyclingwesens, Glas zum Beispiel und Verbundverpackungen, weil zu viel Altglas zum Beispiel im Restmüll landet und eben nicht im Glascontainer oder solche Verpackungen, die dann aus mehreren verschiedenen Materialien bestehen, die nicht wie bei dir alle auseinandergenommen werden, die versauen die Quote. Ich bin mir zum Beispiel auch ehrlich gesagt nie sicher, ob ich jetzt Altglas mit Deckel, also mit Aludeckel entsorgen kann, das Pestoglas oder Marmeladenglas. Irgendwie, ja. Ich mache also es meistens, ich glaube es geht.
Ich sehe auch mal viele Deckel oben drauf liegen auf den Flaschencontainern, aber ich habe gehört, die werden automatisch entfernt. Ich mache auch immer so, bei ekligen Sachen lasse ich sie drauf, bei anderen Sachen mache ich sie ab. Wir können ja auch mal wirklich ein kleines Quiz machen, jeder darf gerne kurz mitraten. Wir fangen mal an mit Kassenbons. Uli, du kleine Einkaufsmaus, wohin mit den Kassenbons?
Das weiß ich, das hat mir irgendwann mal jemand gesagt, die müssen tatsächlich in den Restmüll, weil das, glaube ich, irgendwie so spezielles Papier ist, oder?
Genau, also Thermopapier, aber also bei mir gibt es in Berlin auch immer öfter graublaues Bonpapier und das darf beim Papier entsorgt werden tatsächlich.
Das gibt es bei mir auch, ja. Coffee-to-go-Becher zum Beispiel kommen aber nicht zum Papier, weil die auch beschichtet sind. Das kann man sich vielleicht noch denken, aber die Frage, schwieriger, wohin denn eigentlich mit den Papiertüten vom Supermarkt, wenn man sich mal eine an der Kasse genommen hat, machen viele wahrscheinlich zack ins Altpapier rein, also in die blaue Tonne, ist aber falsch, die müssen auch in den Restmüll.
Ja, weil bei der Wiederaufbereitung in Papierfabriken scheitert das Recycling dieser Tüten, weil die nämlich aus sogenanntem nassfestem Papier sind und dann kann man die Fasern daraus nicht lösen während des Papierrecycling-Vorgangs. Das ist doof, die müssen tatsächlich in den Restmüll.
Wusste ich auch nicht. Apropos doof, du musst noch die Geschichte mit dem Nagellack erzählen. Glas, Plastik, ist das gleiche Problem wie bei meinem Pesto oder was? Oder woran liegt das Problem?
Nee, tatsächlich ist es so, Nagellackreste müssen eigentlich zum Wertstoffhof gebracht werden, weil da nämlich Farbpigmente drin sind, Lösungsmittel, Weichmacher und das darf ja alles nicht ins Grundwasser, weil umweltschädlich, das wusste ich auch nicht. Jetzt, wo ich das weiß, kann ich die natürlich nicht mehr in den normalen Müll schmeißen, aber jetzt mal unter uns, also wegen so einer kleinen Flasche extra zum Wertstoffhof fahren. Jetzt überlege ich, aufschrauben, austrocknen lassen, könnte das eine Möglichkeit sein, weil wenn es alles ausgetrocknet ist, dürften sie doch in den Hausmüll. Ich weiß nicht, vielleicht weil sich das giftige Zeugs dann da drin verflüchtigt hat.
Es sind aber auch ehrlich gesagt First World Problems, sollte man meinen. Ist aber gar nicht so, ehrlich gesagt, wir exportieren nämlich super viel Plastikmüll, vor allem in den südostasiatischen Raum, weil wir gar nicht mehr wüssten sonst, wohin eigentlich mit diesem ganzen Müll.
Ja, in den fernen Ländern ist es nämlich günstiger, den Müll zu trennen. Und solange die Abnehmer dort ein Zertifikat haben, können wir das aber auf unsere Recyclingquote anrechnen. Allerdings, es kann gar nicht nachvollzogen werden, was in den Ländern genau mit unserem Müll passiert. Also, das ist so ein bisschen die Kehrseite unserer schönen Recyclingquote.
Ja, trotzdem ist es aber unterm Strich natürlich wichtig, Müll zu trennen, auch nicht nur für die Umwelt, sondern auch fürs Portemonnaie, weil die Restmülltonne ist zum Beispiel bei Mietwohnungen die teuerste von allen. Also je weniger da drin landet, umso besser ist es dann auch für die Nebenkostenabrechnung.
Da kann ich allerdings ein Lied von singen, von diesen Nebenkosten. Aber ganz anderes Thema. Uli, du bist morgen mit Julia hier am Start. Wir beide hören uns dann am Freitag wieder. Macht's gut, ciao.
Genau, macht's gut, tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.